Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herzlich willkommen auch zahlreichen Besuchern, die wir heute haben. Wenn ich mich richtig erinnere, und ich habe leider jetzt keinen sozusagen Spickzettel mehr, wo Sie genau herkommen. Nein, mich nicht. Aber ich meine, es sei die Friedrich-Ebert-Stiftung gewesen. Genau. Also, mein Gedächtnis drückt mich nicht. Und da oben gibt's noch eine Gruppe, da weiß ich es aber leider gar nicht. Aber das wird sich vielleicht dann noch aufklären. Heute hat das Kabinett getagt. Das ist ein Thema. Wir haben eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt. Ich habe Fragen zu EU-Zöllen, zu Nahost-Themen und... Ach, guck mal eine Gruppe. Aber das ist nur die eine Gruppe, oder? Ist das die, gehören Sie zusammen? Nein? Okay.
Das recherchieren wir noch und reichen es gegebenenfalls nach.
Okay. Gut, die Nachrechnung hat mich schon erreicht. Es handelt sich um Mitarbeiter des Bundespresseamtes, die dort sind. Das sollte doch vielleicht der Regierungssprecher wissen.
Auf der Nummer komme ich nicht mehr raus.
So, weil zum heiteren Teil des heutigen Tages.
Jetzt erkenne ich das. Klar.
Wunderbar. Jetzt hören wir den Bericht aus dem Kabinett.
Ja, das geht heute.
Herr Hebestreit.
Schnell.
Aber Moment, mit Mikro.
Ja, noch besser. Die missbräuchliche Anerkennung von Vaterschaften soll künftig effektiver verhindert werden können. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett heute in seiner Sitzung beschlossen. Bei dem Vorhaben geht es darum, dass in der Regel deutsche Männer teilweise gegen Geld die Vaterschaft für ein Kind anerkennen, zu dem sie weder eine genetische noch eine soziale Bindung haben. Das Kind, das durch diesen Schritt dann formal einen deutschen Vater hat, erhält dann die deutsche Staatsbürgerschaft und auch Mutter und die Mutter des Kindes und gegebenenfalls Geschwister können dann ein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen. Mit dem Gesetzentwurf soll dadurch ein möglich mit dieser irrtümlichen Vaterschaftsanerkennung verbundener missbräuchlicher Bezug von Sozialleistungen auch gestoppt werden. Der Antragsteller braucht künftig für die Anerkennung einer Vaterschaft vorab die Zustimmung der Ausländerbehörde, wenn die Mutter lediglich einen Aufenthaltsgestattung oder Duldung hat. Ohne die Zustimmung der Ausländerbehörde wird die Anerkennung der Vaterschaft nicht wirksam. Auch die spätere Feststellung eines Missbrauches kann künftig leichter erfolgen. So werden Vermutungstatbestände geregelt, die sich an Erfahrungswerten aus der Praxis orientiert. Darüber hinaus werden die Beteiligten zu stärkeren Mitwirkungspflichten verpflichtet, indem sie entscheidungserhebliche Erklärungen abgeben und entsprechende Nachweise vorlegen müssen. Die schuldhafte und wiederholte mangelnde Mitwirkung kann künftig auch zu einer Vermutung für eine missbräuchliche Anerkennung führen. Soweit der überschaubare Bericht aus der Kabinettssitzung von heute.
Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann geht das Wort weiter an das Auswärtige Amt.
Herr Rinke hat
eine Frage. Entschuldigung, wo? Herr Rinke? Nee, gut.
Dann. Ja, ich darf Ihnen eine Reise der Außenministerin ankündigen. Außenministerin Baerbock wird am Donnerstag nach Finnland reisen. In Porvo, unweit von Helsinki, lädt die finnische Außenministerin zum Außenministertreffen des Ostseerats ein, das am Donnerstag und Freitag stattfindet. Finnland hat derzeit noch bis Ende Juni den rotierenden Vorsitz des Ostseerats inne. Für alle, die es nicht wissen, der Ostseerat ist eine Regionalorganisation mit Sitz in Stockholm, die 1992 gegründet worden ist. Und Deutschland hatte letztes Jahr den Vorsitz inne. Die außen- und sicherheitspolitische Lage im Ostseeraum hat sich ja durch den russischen Angriffskrieg stark verändert. Um die gemeinsame Sicherheit dieser demokratischen Wertepartner im Ostseeraum wird es auch bei dem Treffen in Porvo gehen. Die Themen des finnischen Ratsvorsitzes sind umfassende Sicherheit, Krisenvorsorge und Resilienz. Das Treffen beginnt am Donnerstagabend und endet am Freitagmittag mit einer Pressekonferenz. Vielleicht noch als Servicehinweis, wie beim Ostseerat üblich, werden der aktuelle, der vorige und der ab 1. Juli nachfolgende Vorsitz sprechen. Das bedeutet die finnische Außenministerin Baerbock und der estnische Außenminister. Der finnische Vorsitz plant einen Livestream auf der Webseite des Außenministeriums.
Gibt es dazu Fragen? Und weil es sich um Sicherheit handelt, vielleicht auch gleich zu Nahost. Herr Rinke.
Herr Wagner, vielleicht könnten Sie uns bitte noch ein bisschen konkreter was sagen, was die Lage im Ostseeraum angeht. Wir hatten ja diese von Russland zurückgenommenen Kennzeichnung im Seegebiet zu Estland. Wo stehen wir da eigentlich? Also gibt es Probleme mittlerweile auch mit anderen EU-Ländern, Abgrenzungsfragen, also etwa Finnland? Und vielleicht eine Frage ans Verteidigungsministerium. Wir hatten ja auch Berichte über Spamming im Ostseeraum. Können Sie uns da bitte auch sagen, wie da der Stand ist? Also gibt es diese Probleme weiterhin? Es wurde ja auf Russland zurückgeführt. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Rinke. Also es ist natürlich so, dass wir auch im Ostseeraum mit komplexen hybriden Bedrohungen von Seiten Russlands konfrontiert sind. Sie haben diesen einen Fall angesprochen. Es gab ja auch das GPS-Jamming. Es gab noch andere Sachverhalte. Insofern wird das auch ein wichtiges Thema bei diesem Treffen der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerats sein. Es ist aber auch so, dass natürlich alle diese Staaten NATO-Mitglieder sind und wir natürlich vor allen Dingen auch im Rahmen der NATO uns mit diesen Bedrohungen auseinandersetzen und darüber sprechen. Insofern habe ich jetzt keinen ganz neuen Stand, aber dass natürlich diese hybriden, komplexen Bedrohungen da bestehen, das ist weiterhin Fakt. Ja.
Yes. Ja, genau, vielleicht noch von mir. Wir haben uns im Februar ja schon zur Thematik geäußert. Wir haben damals bestätigt, dass wir durchaus Jamming wahrnehmen in der Region. Ist natürlich nicht nur auf unser Ressort betroffen, sondern zum Beispiel auch der Verkehrssektor, der Reisesektor ist natürlich damit auch betroffen. Weitere Details möchte ich und kann ich aus Gründen der militärischen Sicherheit nicht nennen. Die Systeme der Bundeswehr sind redundant ausgelegt. Wir haben nicht nur im Bereich ziviles GPS, sondern wir haben natürlich auch vielfältige Möglichkeiten, Trägernavigationssysteme, anderes, sodass wir hier unsere Einsatzbereitschaft durch dieses Phänomen nicht gefährdet sehen, aber natürlich weiter beobachten.
Ja, darf ich ganz kurz nachfragen, wenn Sie jetzt, Sie hatten auf Februar verwiesen, jetzt haben wir Juni, können Sie zumindest einen Hinweis geben, ob das die Jamming-Aktivitäten jetzt abgenommen haben, zugenommen haben?
Nein, kann ich nicht. Das ist Teil der Analyse und die Analyse ist in der Regel nicht öffentlich.
Herr Warbeck dazu?
Ja, nur beim Themenbereich Ostseeraum. Die Terroranschläge gegen Nord Stream 2 und 1 jähren sich ja bald fast 2 Jahre. Gibt es denn mittlerweile eine Art Zwischenbericht, den die Bundesregierung präsentieren kann?
Herr Warbeck, die Bundesregierung hat da gar nichts mit zu tun, sondern der Generalbundesanwalt, wie wir hier verschiedentlich auch Ihnen schon gesagt haben. Und dann stellen Sie doch Ihre Fragen dort. Dort laufen die Ermittlungen und auch weitere Ermittlungsschritte oder auch Handlungen würden dann von dort zu verkünden sein und dargestellt und nicht in der Bundespressekonferenz.
Aber bisher gibt es ja nachweislich noch keinen veröffentlichten Zwischenbericht der Generalbundesanwaltschaft. Und da sie weisungsgebunden ist, es ja sicherlich trotzdem auch einen informellen Austausch geben wird, wollte ich fragen, ob denn der Bundesregierung neue Erkenntnisse diesbezüglich vorliegen.
Es ist die Bundesanwaltschaft und nicht die Generalbundesanwaltschaft, das nur zur Erklärung. Aber der Generalbundesanwalt, der diese Behörde leitet, der leitet die unabhängig. Es gibt ein Weisungsrecht, das ist aber nicht, was die einzelnen Ermittlungen angeht, sondern das ist ein grundsätzlicherer Fall. Und insofern gibt es die Informationen, die es gibt, liegen bei ihm und er ist der Einzige, der darüber öffentlich reden darf. Und so läuft es.
Zu diesem Thema.
Ja, Herr Wagner, Sie hatten gerade auf die Frage des Kollegen angedeutet, dass Sicherheitsdiskussionen vor allem in der NATO geführt werden sollten und nicht im Ostseeraum. So habe ich Sie da verstanden. Ist das etwas, was die anderen Partner im Ostseerat als Vorstellung teilen oder ist das eher eine deutsche Position?
Nein, also alle Mitgliedstaaten des Ostseerates sind auch NATO-Mitglieder. Nicht alle Mitgliedstaaten des Ostseerates sind EU-Mitglieder. Ne? Da nimmt ja auch Norwegen oder Island zum Beispiel teil. Insofern ist es aber ein Thema, was uns natürlich auch in diesem Gremium beschäftigt. Aber wenn es um die ganz konkrete Sicherheit Europas geht, dann ist natürlich die NATO erstmal in erster Linie angesprochen und dann natürlich auch der europäische Pfeiler in der NATO. Aber wie gesagt, der Ostseerat wird sich bei diesem Treffen auch mit dem Thema Resilienz und Sicherheit im Ostseeraum beschäftigen und darüber sprechen. Das ist ja ganz normal.
Nachfrage, gibt es denn auch Staaten, die gerne über diese Themen hinaus noch stärker Sicherheitsthemen verhandeln oder besprechen würden?
Also ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich höre so ein bisschen in Ihrer Frage durch, als ob es da einen Dissens gäbe, den nehme ich nicht wahr. Und ich glaube, wir werden ja dann nach dem Treffen, werden Sie ja auch diese Pressekonferenz sehen und uns da zu diesen Themen auch nochmal einlassen. Aber nochmal das Thema Sicherheit und Resilienz und wie wir unsere Gesellschaften besser gegen hybride Drohungen beschützen, ist auch in diesem Forum ein wichtiges Thema, aber eben auch in vielen anderen Foren.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Gut. Wenn wir jetzt bei Sicherheit sind, könnten wir vielleicht bei Nahost weitermachen. Wer möchte dazu starten? Hatte ich so mehrere Fragen. Herr Jung? Oder Herr Tüfken, ja? So. Nee, ich jetzt.
Jetzt. Herr Wagner, der UN-Menschenrechtsrat hat heute in Genf Israel das Kriegsverbrechen entschuldigt. Da geht es konkret um das Ausrotten der zivilen Bevölkerung als ein Kriegsmittel, Folter, grausame Behandlung der Gefangenen. Da hätte ich wieder eine Stellungnahme dazu.
Ja, vielen Dank, Herr Tufekci. Der Bericht ist ja heute Morgen erst veröffentlicht worden. Insofern schauen wir uns den jetzt natürlich sehr genau an. Das, was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass er ein sehr klares Bild von den Verbrechen der Hamas am 7. Oktober zeichnet und er enthält eben auch schwerwiegende Vorwürfe an die israelische Kriegsführung. Ich kann Sie, ich glaube, bis wir den uns genau angeschaut haben, nur darauf nochmal verweisen, dass wir uns ja hier immer wieder sehr klar dazu eingelassen haben, dass natürlich israelisches Vorgehen an das humanitäre Völkerrecht gebunden ist.
Wir haben jetzt Hamas angesprochen, aber Sie wollen jetzt nicht zu israelischen Kriegsverbrechen Stellung nehmen. Diese Vorwürfe sind nicht neu, diese Vorwürfe gab es in der Vergangenheit auch. Sie haben das nie bejaht. Wie stehen Sie jetzt dazu?
Herr Tufekci, ich glaube, wenn ich mir selbst richtig zugehört habe, habe ich ja eben gesagt, dass dieser Bericht beim ersten kursorischen Anschauen heute Morgen sowohl das verbrecherische Vorgehen der Hamas-Terroristen am 7. Oktober sehr klar darstellt und aufzeichnet und eben auch schwerwiegende Vorwürfe gegen die israelische Kriegsführung erhebt. Und deshalb schauen wir uns das jetzt genau an.
Herr Rinke.
Ja, auch eine Frage an Herrn Wagner und vielleicht das BMZ. Es gibt in Jordanien ja eine Geberkonferenz für den Gazastreifen. Wissensfrage, ist Deutschland da eigentlich beteiligt und was wäre der deutsche Beitrag, den man da bekannt geben wird oder hat man da nichts im Gepäck?
Herr Rieke, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war diese Konferenz gestern, aber das mag ich mich gleich auch nochmal korrigieren. Genau. Wir waren dort vertreten durch, auch da bitte ich meine Kollegen, die zuhören, dann um Korrektur, aber ich habe, wenn ich es richtig im Kopf habe, durch Staatsminister Tobias Lindner. Sie wissen ja, dass wir stark engagiert sind. Wir sind einer der größten humanitären Geber. Und insofern wurde auf dieser Konferenz auch nochmal natürlich besprochen, was sozusagen passieren muss, damit mehr humanitäre Hilfe und wie wir noch besser die Palästinenser unterstützen können.
Genau, aber wenn ich nochmal nachfragen darf, stimmt, es war gestern, nicht heute. Aber gibt es eine konkrete Zusage der Bundesregierung? Habe ich das irgendwie übersehen?
Das liefere ich Ihnen gern nach. Ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht im Kopf, aber das kriegen wir noch hin bis zum Ende dieser Bundespressekonferenz.
Das BMZ hat signalisiert, dass der Sprecher des Auswärtigen Amts dazu alles weiß, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Also, Herr Tufekci.
Herr Wagner, der UNRWA-Chef Philippe Lazzarini hat heute in einem Spiegel-Interview Deutschland aufgefordert, seinen Einfluss auf Israel geltend zu machen, um die Angriffe auf UN-Mitarbeiter zu stoppen. Er hat auch hingewiesen, dass bisher 192 UNRWA-Mitarbeiter ums Leben gekommen sind, Tausende in Gefangenschaft sind und auch dort gefoltert werden. Da hätte ich bitte eine Stellungnahme dazu.
Also natürlich muss diesen Vorwürfen nachgegangen werden. Ich glaube, wir haben uns ja hier immer wieder sehr klar zu UNRWA und der wichtigen Rolle UNRWAs eingelassen. Insofern würde ich Sie auf das verweisen. Aber wenn solche Vorwürfe im Raum stellen, muss dem natürlich nachgegangen werden. Und natürlich ist es wichtig, dass alle Akteure mit den Vereinten Nationen noch kooperieren.
Zusatz. Herr Lazzarini hat auch darüber berichtet, dass er nach Deutschland kommen wird. Wird es da Gespräche mit dem Auswärtigen Amt geben?
Ja, wir sind ja unablässig mit den UN-Institutionen im Gespräch und auch mit Herrn Lazzarini und den Vertreterinnen und Vertretern von UNRWA. Insofern gibt es da einen kontinuierlichen Dialog. Ich kenne jetzt keine konkreten Reisepläne. Ich meine, er wäre sogar vor kurzem da gewesen, aber auch das kann ich gerne nochmal checken lassen. Und vielleicht noch zu Herrn Rinkes Frage, mit vielen Dank an meine Kollegen, die zuhören. Das war keine explizite Geberkonferenz da in Jordanien, sondern es war eine Konferenz, die sich eben mit der humanitären Frage zu den palästinensischen Gebieten auseinandergesetzt hat. Deshalb gab es da von uns jetzt kein konkretes Pledging in dem Sinne, aber wir haben zuletzt ja, ich meine, knapp unter 40 Millionen nochmal neue Gelder angekündigt gehabt. Das ist noch nicht so lange her und ich reiche Ihnen nachher gerne nochmal die Gesamtzahl des deutschen Engagements mit Blick auf die humanitäre Hilfe in den palästinensischen Gebieten gern nach.
Herr Jung.
Thema Waffenstillstand und den Vorschlag des Weißen Hauses von vor ein paar Wochen. Da hat jetzt die Hamas und der Islamische Dschihad die Antwort übermittelt. Das Weiße Haus hat nur bestätigt, dass sie die erhalten hat. Es ist ein bisschen unklar, was jetzt die konkrete Antwort seitens Hamas war und welche Forderungen sie erhalten haben. Ist die Bundesregierung auf dem Stand der Verhandlungen? Haben Sie auch eine Antwort erhalten oder nur die Kataris, Amerikaner?
Also diese Verhandlungen laufen ja, das ist ja auch kein Geheimnis, haben wir auch immer wieder gesagt, tatsächlich zwischen Katar, der Hamas, Ägypten und den Amerikanern, die da ja auch eine wichtige, sehr wichtige Rolle sogar spielen. Insofern sind wir da nicht direkt an diesen Gesprächen beteiligt. Wir sind natürlich mit all diesen Akteuren in einer engen Abstimmung. Ich kann jetzt zur Aufklärung hier leider aber auch nicht weiter beitragen. Ich glaube, allen ist bewusst und klar, dass diese Feuerpause schnell kommen muss. Wir unterstützen den beiden Plan. Wir haben auch begrüßt, dass der Sicherheitsrat dazu sich ja nochmal sehr dezidiert eingelassen hat, auch sich hinter diesen Plan gestellt hat. Insofern können wir nur alle Akteure aufrufen, sich sozusagen dem zuzustimmen. In der Tat stand da bisher eine Rückmeldung der Hamas aus. Und schnell dann in die Implementierung dieses ja mehrstufigen Plans zu kommen.
Aber ich verstehe Sie jetzt richtig, dass Sie die Antwort nicht erhalten haben.
Also ich kenne die Antwort der Hamas nicht, nein.
Ich meine ja auch Ihr Haus. Meinen Sie mit Feuerpause das Gleiche wie Waffenstillstand oder ist das ein Unterschied?
Naja, der Biden-Plan ist da ja sehr, also wenn ich den so salopp Biden-Plan nennen darf, also der Vorschlag für ein Abkommen ist da ja sehr dezidiert, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, in drei Phasen. In der ersten Phase eine mehrwöchige Feuerpause, die halt dazu genutzt werden soll, dass Geiseln freikommen, dass humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt und dann, das ist eben auch eine sehr wichtige Komponente letztlich dieses Vorschlags, in einer zweiten, dritten Phase zu einem Punkt zu kommen, wo wir in einen politischen Prozess kommen, der zu einer Lösung des Nahostkonflikts führt, also zu einem echten Waffenstillstand und dann eben einem politischen Prozess, der hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung führt. Ich glaube, im Moment ist es wirklich ganz akut, dass man in diese erste Phase kommt. Und da ist vor allen Dingen die Hamas im Obligo, da liegt ein Angebot auf dem Tisch und die Hamas aufgerufen, dieses Angebot anzunehmen und dem zuzustimmen.
Herr Warwick.
Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum Themenkontext Israel-Gaza auf einer EU-Wahlkampfveranstaltung am 1. Juni erklärt, ich zitiere kurz, die Hamas-Terroristen haben das alles aufgenommen, damit ihre Niedertracht, ihre Vergewaltigung in den Videos von der ganzen Welt gesehen werden können. Jetzt war zum Zeitpunkt der Aussage vom Bundeskanzler ja schon bekannt, dass sowohl der Abschlussbericht der UN-Sonderbeauftragten zu sexueller Gewalt in Konflikten als auch israelische Militärbehörden und umfangreiche Recherchen von Haaretz und Times zu dem Schluss gekommen sind, dass es keine visuelle Dokumentation von Vergewaltigungen gibt. Da würde mich interessieren, heißt das im Umkehrschluss, dass der Kanzler den UN-Abschlussbericht und auch die entsprechenden Aussagen der israelischen Behörden in Frage stellt?
Herr Warwick, ich bin so ein bisschen irritiert. Sie versuchen das Thema ja immer wieder hier ranzubringen. Ich glaube, es steht außer Zweifel, dass es schlimmste Vergewaltigung durch Hamas-Terroristen am 7. Oktober in Israel gegeben hat. Es steht außer Frage, dass die Terroristen Kameras gehabt haben, dass sie ihre Taten zum Teil live gestreamt haben, zum Teil gab es Aufnahmen. Und es steht außer Frage, dass 1200 Israelinnen und Israelinnen teils auf bestialische Art und Weise umgebracht worden sind. Und das sind die Fakten. Und da ist, glaube ich, das, was sowohl die Außenministerin zu diesem Kontext gesagt hat, als auch was der Bundeskanzler auf der Wahlkampfveranstaltung am 1. Juni gesagt hatte, völlig im Einklang mit dem, was die Gegebenheiten sind. Und jede Art von Versuchen, hier Zweifel an diesen Tatsachen zu schüren, weise ich mit wirklich Abscheu und Empörung zurück. Das wird den Opfern nicht gerecht, das wird den Tatsachen nicht gerecht und es bringt überhaupt nichts.
Sie haben noch eine Nachfrage.
Ja, es geht wie gesagt um behauptete Videoaufnahmen und es erstaunt mich ehrlich gesagt, mit welcher Nonchalance Sie explizite Aussagen der Vereinten Nationen und der israelischen Behörden, einem engen deutschen Partner, negieren, die explizit gesagt haben, es gibt keinerlei visuelle Dokumentation von Vergewaltigung. Umfangreiche Recherchen von Haaretz und Times, diesen Vorwurf, den Sie mir gemacht haben, kaum widerspiegeln würden, kommen dazu, es gibt keine Videoaufnahmen. Und sowohl der Kanzler als auch die Außenministerin der Bundesrepublik behaupten, es gibt diese. Das ist ein Widerspruch und damit relativiert man in keinster Form, dass es sexuelle Gewalt gegeben hat. Aber als Kanzler, als Außenminister kann ich nicht von Videoaufnahmen sprechen, wenn so, der Rest der Welt
vielleicht
nicht
negiert. Sie jetzt,
Herr Warbeck, ja, die Frage ist ja deutlich.
Vielleicht bin ich mal dran. Also, bevor wir jetzt hier darüber Sie sich austauschen, was Sie finden und Sie finden.
Das war ein harter persönlicher Angriff.
Ja, ich habe Sie ja auch erwidern lassen, aber jetzt hätte ich gerne eine Frage. Ja,
das war eine Frage.
Nee, die Frage, bis jetzt habe ich noch keine Frage gehört. Sie haben gesagt, Sie haben eine andere Sichtweise, aber was ist die Frage?
Die Frage dahinter war, dass es diese explizite Aussage des UN-Abschlussberichts gibt, die sagt, es gibt keine Dokumentation. Und Herr Ebelstreit hat gesagt, der Kanzler bleibt bei seiner Haltung. Da würde ich ganz gerne wissen, auf welcher Quelle der Kanzler dies sagt, im Gegensatz zu den schon aufgezählten Quellen aus Israel, der Vereinten Nationen und renommierten europäischen Medien.
Also, Herr Warbeck, ich habe ja versucht, in meiner ersten Antwort, die Sie vielleicht dann sich nochmal später angucken können, die Antwort zu geben, die Sie suchen. Ich habe die Umstände dargelegt, wie es sich zugetragen hat an diesem 7. Oktober und die Haltung dieser, Entschuldigung, darf ich ausreden? So. Ich habe die Umstände dargelegt und ich habe Ihnen den Gesamtzusammenhang dargestellt und insofern habe ich danach noch transparent gemacht, was Sie mit Ihrer Fragestellung bewirken oder bedingen wollen. Aber es gibt da keinerlei weiteres Erkenntnisinteresse, dass ich da Ihnen helfen kann bei, sondern wir haben eine klare Darstellung der Tatsachen und das ist das, was wir dazu zu sagen haben. Und Sie haben das jetzt, ich glaube, zum 5. oder 6. Mal in dieser Bundespressekonferenz gefragt. Dann zum 3. zeigen Sie mir gerade, nehme ich gerne zurück, zum 3. Mal und Sie reden immer wieder die gleiche Antwort kriegen.
Herr Jung hat das Wort.
Noch ein anderes Thema zu Gaza. Herr Wagner, gab es eigentlich eine Reaktion Ihrerseits zu der Geiselbefreiung am Wochenende, wo 4 israelische Geiseln befreit wurden, aber auch zeitgleich 270 Menschen laut Gaza-Gesundheitsministerium getötet worden seien und 600 weitere verletzt?
Es gab in der Tat eine Reaktion der Außenministerin, die sich gegenüber einer Mediengruppe eingelassen hatte noch und davon gesprochen hatte, dass das eine gute Nachricht ist, dass diese Geiseln befreit worden sind und es Hoffnung gibt, wir aber auch in einen Prozess kommen muss, der zur Lösung dieses Konfliktes trägt. Wir haben in der Tat auch die Berichte über die hohe Anzahl von zivilen Todesopfern gesehen. Das ist besorgniserregend und es ist natürlich so, dass in diesen Einsätzen natürlich das humanitäre Völkerrecht gilt. Jetzt ist es aber auch so, dass die Hamas diese Geiseln ja offensichtlich und sehr explizit und willentlich in Wohnhäusern und in einem dicht besiedelten Wohngebiet gehalten hat. Insofern ist das natürlich ein wahnsinnig schwieriges Operationsgebiet, aber in der Tat sind die Berichte über die sehr hohen Opferzahlen besorgniserregend und jedes zivile Todesopfer ist natürlich eins zu viel.
Da ja auch eine Menge Kinder getötet wurden, gab es irgendwie eine Reaktion oder einen Austausch mit den Israelis, dass das vielleicht eine Nummer zu hart ist?
Naja, wir sind ja kontinuierlich mit unseren israelischen Partnern in Kontakt. Und ich glaube, was ich jetzt zu diesem Vorgang zu sagen habe, habe ich ja eben hier gesagt.
So, dann können wir das Thema jetzt, glaube ich, verlassen.
Ich kann noch nachliefern.
Achso, dann liefern Sie erstmal nach und dann hat Herr Balzer.
Auf die Frage von Herrn Tafigny. Herr Lazzarini war tatsächlich Anfang Juni in Berlin und ist im Auswärtigen Amt hochrangig wahrgenommen worden.
Okay, das passt. Dann Herr Balzer, zu einem
Abwarten-Thema. Ja, Balzer, Deutschlandfunk, eine Frage ans BMBF. Wenn jemand da ist.
Das Forschungsministerium ist gefragt.
Es gibt Recherchen des Magazins Panorama, die nahelegen, dass da im Ministerium Fördermittel sozusagen verbunden worden mit Haltung von Forschenden zu Palästina-Camps. Inwieweit sind diese Recherchen zutreffend? Können Sie das bestätigen, was Sie dort lesen und hören? Und Frage 2, wie weit ist da die politische Aufarbeitung?
Ja, vielen Dank. Unsere Staatssekretärin Sabine Döring hat sich gestern dazu geäußert, auch auf Twitter. Ich kann das hier aber gerne auch noch mal kurz zusammenfassen. Das Ministerium hat den offenen Brief von Berliner Lehrenden vor dem Hintergrund der öffentlichen Debatte über die Verfassungsmäßigkeit einzelner Aussagen auf rechtliche Aspekte hin geprüft. Die Haushaltung hat sehr zeitnah nach Erteilung des Prüfauftrags allerdings klargestellt, dass zuwendungsrechtliche Aspekte nicht Bestandteil dieser rechtlichen Prüfung sein sollen. Die rechtliche Überprüfung hat dann ergeben, dass der Inhalt des Briefes von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Damit erübrigen sich Diskussionen über formale Konsequenzen. Und der Entzug von Fördermitteln in Reaktion auf den offenen Brief stand in der Haushaltung nicht zur Debatte. Wir wollen aber gleichzeitig nochmal darauf hinweisen, dass der Inhalt dieses Briefes unverändert kritisch gesehen wird im BMBF, da er sich mit keinem Wort zum terroristischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober verhält, pauschal in Anführungszeichen Polizeigewalt nahelegt und suggeriert, dass Hochschulen quasi ein rechtsfreier Raum seien.
Nachfrage?
Ja, gibt es da jetzt nochmal eine Aufarbeitung? Also ich meine, es gibt ja durchaus auch Stimmen aus der Ampel, die das sehr kritisch sehen. Wir hören Abgeordnete von der SPD, wir hören grüne Abgeordnete, die das sehr kritisch sehen, diesen Vorgang. Es gibt auch Rücktrittsforderungen, die natürlich nicht aus der Ampel kommen, aber die aus anderen politischen Ecken kommen. Inwieweit wird es weiter aufgearbeitet? Im Moment hört man von der Ministerin wenig. Sie ist ja politisch verantwortlich für den Vorgang.
Ja, die Staatssekretärin hat sich ja umfassend geäußert jetzt dazu und die verschiedenen Aspekte, die im Moment angesprochen sind in der Debatte, in ihrer Erklärung aufgegriffen. Und insofern haben wir umfassend reagiert.
Ich habe dazu jetzt Herrn Jung, Herrn Warwick und Herrn Jessen.
Frau Wagemann, danke, dass Sie nochmal die Stellungnahme der Staatssekretärin vorgelesen haben. Sie haben das ja gerade nochmal gesagt, dass der Entzug von Fördermitteln nicht zur Debatte gestanden hätte. Also in den E-Mails steht explizit drinne, dass die Ministeriumsleitung prüfen lassen will, ob der Entzug der Förderung möglich ist. Das ist das Gegenteil von dem, was Sie gerade gesagt haben. Bleiben Sie dabei?
Ja, ich bleibe bei dem, was heißt ich, die Staatssekretärin bleibt bei ihren Äußerungen.
Sind diese Mails gefälscht?
Bitte?
Sind diese Mails etwa gefälscht, wo genau das drinsteht, was Sie hier gegenteilig behaupten?
Also ich möchte Ihnen jetzt ersparen, die Erklärung noch einmal vorzulesen. Aber wenn Sie es nochmal genau durchgehen, dann wird das, glaube ich, klar. Also ich denke, das kann ich so für sich stehen lassen.
Sie haben gerade...
Herr Warwick hat das Wort.
Aufbauend auf der Argumentation des Kollegen in den Mails wird ja ganz klar formuliert, dass die Ministerin eruieren lässt, weil ihr ein offener Brief nicht gefallen hat, wie man diese 393 Unterzeichnenden oder Lehrenden an der FU Berlin sowohl förder- wie strafrechtlich sanktionieren kann. Und da würde mich schon interessieren, das ist ja ein eklatanter Bruch mit allen bekannten liberalen Traditionen des deutschen Wissenschaftsbetriebes, wie Sie diesen Versuch sozusagen politisch in diese Wissenschaftsfreiheit einzugreifen, wie sie das rechtfertigt.
Dann wiederhole ich gerne noch mal zwei Sätze aus, weil es vielleicht ein bisschen lang war jetzt. Also das BMBF hat den offenen Brief auf die Verfassungsmäßigkeit einzelner Aussagen auf rechtliche Aspekte hin überprüft. Die Hausleitung hat sehr zeitnah nach Erteilung des Prüfauftrags klargestellt, dass zuwendungsrechtliche Aspekte nicht Bestandteil dieser rechtlichen Prüfung sein sollen.
Noch eine Nachfrage. In dem Mailaustausch wird zudem klar dargelegt, dass die Ministerin zu dem Schluss gekommen sei, dass die Hochschullehrer mit der Unterzeichnung des Briefes nicht grundgesetzkonform agiert hätten. Jetzt enthält dieser offene Brief, der ist ja öffentlich für alle einsehbar, lediglich die Bitte um Dialog mit den Protestierenden und nochmal die Betonung, dass friedlicher Protest erlaubt sein sollte im Rahmen der Universität. Und da würde mich nochmal interessieren, welche Passage ist deutet für die Ministerin darauf hin, dass die unterzeichnenden Hochschullehrer nicht auf Basis des Grundgesetzes agierten, als sie dies unterzeichnet haben.
Die Ministerin hat nicht insinuiert, dass die Unterzeichnenden nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sie hatte sich ja in der Bild-Zeitung geäußert, darauf geht das ja zurück, und hatte dort nur den Satz gesagt, gerade Professoren und Dozenten müssen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sie hat also die Vorbildfunktion von Universitätsdozenten herausgestellt.
Herr Jessen.
Sie haben eben mehrfach betont, die Staatssekretärin habe erklärt, dass zeitnah nach dem Prüfauftrag geklärt worden sei, dass es keine förderrechtliche Prüfung geben solle. Beinhaltet das, dass der ursprüngliche Prüfauftrag sehr wohl eine förderrechtliche Prüfung beinhaltete? Das geht ja aus dem Text unter Punkt 2 hervor. Und dass das zeitnah sozusagen eine Reaktion ist, nachdem man im Haus festgestellt hat, dass dieser ursprüngliche Prüfauftrag in dem Punkt falsch ist. Oder können Sie mir irgendeine andere Erklärung dessen, was Sie und die Staatssekretärin gesagt haben, vorschlagen?
Ich habe der Erklärung so nichts hinzuzufügen. Ich werde jetzt nicht in eine Textexegese von einzelnen Worten oder Halbsätzen einsteigen, sondern die Erklärung ist, glaube ich, sehr klar formuliert und verständlich.
Es ist ja Ihr Wort, über das ich wegen dessen ich hier nachfrage. Das Wort zeitnah. Zeitnah bedeutet, dass ein zeitlicher Unterschied zwischen dem ursprünglichen Prüfauftrag und der Erklärung besteht. Und wenn ich jetzt frage, bedeutet das, kann das etwas anderes bedeuten, als dass Sie von dem Inhalt des ursprünglichen Prüfauftrags zeitnah abgerückt sind, hätte ich gerne eine Antwort darauf. Das steht eben nicht für sich selbst.
Also meines Erachtens ist diese Erklärung klar und verständlich und ich werde ihn nicht weiter erläutern.
So, jetzt habe ich dazu weitere Fragen. Herr Jung, Herr Warwick, gibt es dann noch weitere Fragen? Weil dann würde ich nämlich das Thema gerne mal wechseln. Herr Jung, und dann werden wir das auch machen.
Frau Döring hatte ja auch gesagt, dass es diese Prüfung vor dem Hintergrund einer öffentlichen Debatte über die Verfassungsmäßigkeit dieses offenen Briefes gab. Korrigieren Sie mich, aber die Ministerin hat doch als allererstes diesen Verdacht in den Raum gestellt, oder? Davor gab es ja gar keine öffentliche Debatte.
Da kann ich mich aus dem Gedächtnis nicht mehr zeitlich konkret festlegen, muss ich sagen. Wer sich jetzt als allererstes vielleicht zu diesem Brief in welcher Weise geäußert hatte, das kann ich nicht mehr sagen. Dass die Ministerin da die allererste gewesen sei, bin ich mir nicht sicher.
Sie haben es ja gerade selbst gesagt, dass Sie in der Bild-Zeitung
diese
Aktion losgetreten hat.
Ja, aber sie war ja, ich habe gesagt, sie hat sich in der Bild-Zeitung geäußert, aber sie war ja erstens nicht die Einzige und außerdem gibt es ja nicht nur die Bild-Zeitung. Also deshalb kann ich das jetzt, das kann ich leider nicht genau sagen. Hm.
2024 ist ja laut BMBF das Wissenschaftsjahr.
So, jetzt sind wir aber bei einer anderen Frage.
Nee, das gehört dazu. Und das Leitthema dieses Wissenschaftsjahres ist ja Freiheit. Wie passt die aktuelle Handhabe der Ministerin und ihres Hauses mit Wissenschaftsfreiheit zusammen? Können Sie bei diesem Motto bleiben?
Ja, wir bleiben bei dem Motto Wissenschaftsjahr Freiheit. Das ist ja sehr umfassend angelegt. Es geht nicht nur um Wissenschaftsfreiheit, es geht um Freiheit insgesamt. Anlass sind 75 Jahre Grundgesetz und Jubiläum des Mauerfalls. Es steht in keinem Widerspruch. Also Wissenschaftsfreiheit und Hochschulautonomie sind hohe Güter und das gilt auch, das sieht auch die Ministerin so und das gilt auch im BMBF. Und auf alles andere, glaube ich, hat unsere Staatssekretärin ausreichend hingewiesen. Herr Warwick.
Ja, Frau Wagemann, bei allem Respekt, aber ich bezweifle mittlerweile, dass Sie diese Mail selbst gelesen haben, wenn ich ganz kurz zitieren darf. E-Mail vom 13. Mai, 11 Uhr. In der Kommunikation der Leitung wurde auch angezweifelt, dass die Hochschullehrer auf dem Boden des GG stehen. GG in dem Fall steht für Grundgesetz. Das heißt, das kommt explizit im Gegensatz Ihrer Aussage in diesen Mails vor. Und ich würde ganz gerne wissen, welche Passagen in diesem offenen Brief laut der Ministerin dazu führen, dass die Hochschullehrer, die das gezeichnet haben, angeblich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes agiert haben.
Also da könnte ich meine Antwort von eben nochmal wiederholen, aber das hilft ja nicht viel. Ich habe ja gesagt, wie der Tweet der Ministerin lautete, Entschuldigung, nicht der Tweet, sondern das Zitat der Ministerin lautete und dabei bleibt es.
Ja, aber ich habe ja nicht nachgefragt, was sie der Bild-Zeitung erzählt hat, sondern was explizit in diesen internen Mails steht. Darauf hätte ich gerne eine Antwort. Aber dann hätte ich als Nachfrage noch, was dem Ganzen auch auffällig ist, dass zunächst wird versucht, von der Ministerin zu eruieren, inwieweit sie die Unterzeichnenden als Einzelpersonen strafrechtlich und auch förderrechtlich sanktionieren kann. Das führt mich zu der Frage, ist der Ministerin bewusst, dass Bundesmittel des Bildungsministeriums ausschließlich an Institutionen und niemals an Einzelpersonen verteilt werden? Und ist der Ministerin auch bewusst, dass ein Hochschullehrer oder auch ein Angestellter dem Land Berlin untersteht, auch was Disziplinarrecht angeht und nicht dem Bundesministerium?
Also wie gesagt, ich habe die Erklärung der Staatssekretärin habe ich hier vorgetragen. Sie hat sich zu den Aspekten, die zur Debatte stehen, geäußert und dabei möchte ich es gern belassen.
Wir wechseln jetzt das Thema. Herr Viehwege wollte was zu Zöllen fragen.
Also ich habe eine Frage an das BMWK, die eine Frage betrifft die Ankündigung der EU-Kommission, dass es Zölle auf chinesische Autos geben soll. Allerdings gibt es noch eine Frist bis zum Anfang Juli, wo die EU-Kommission quasi sagt, da könnte man noch von chinesischer Seite eben eventuell Änderungen vornehmen. Wie sieht das BMWK diese Ankündigung? Vor kurzem wurde ja auch das eher noch kritisch gesehen mit Blick auf die möglichen Folgen für die deutsche Automobilindustrie.
Ja, genau wie Sie sagen, die Kommission hat die Details jetzt vorgelegt und da sie jetzt gerade die Details vorgelegt hat, müssen wir das jetzt erst innerhalb der Bundesregierung, des BMWK jetzt auswerten und besprechen. Deswegen kann ich Ihnen jetzt keine konkrete Antwort geben, wie wir auf die Äußerungen der Kommission jetzt reagieren. Aber wie Sie auch gesagt haben, entscheidend ist jetzt, dass die Kommission mit China zu diesem Thema sprechen wird, sich an die chinesischen Behörden gewandt hat, um diese Feststellungen zu erörtern und noch Möglichkeiten zu sondieren, wie die Feststellungen auf WTO-konforme Weise vielleicht behoben werden können. Grundsätzlich gilt für uns, es geht um die Einhaltung der WTO-Regeln. Natürlich auch die Aufrechterhaltung eines fairen Wettbewerbs. Und dazu war Minister Habeck auch gerade in letzter Zeit noch einmal im engen Austausch mit den Arbeitgebern und Arbeitnehmern der Autoindustrie.
Vielleicht kann ich an einer Stelle ergänzen. Ich glaube, das ist wirklich nur eine Ergänzung, dass es gut ist, dass auch die EU-Kommission jetzt diese Gespräche an die chinesische Seite anbietet. Bis zum 4. Juli ist noch Zeit und es wäre aus unserer Sicht sehr wünschenswert, wenn man zu einer einvernehmlichen Lösung kommen kann. Wir brauchen nicht weitere Handelshürden, sondern wir müssen den Welthandel erleichtern. Gleichzeitig muss es aber auch fair bleiben und werden. Und insofern ist das jetzt zwischen der EU-Kommission und der chinesischen Seite miteinander zu besprechen. Und da ist unsere Ermunterung auch, dass alle an diesen Gesprächen teilnehmen, die daran teilnehmen sollen.
Dazu hatte ich weitere Fragen. Haben die sich erledigt? Nein, Herr Rinke.
Gar nicht. Nochmal eine Nachfrage an Herrn Hebestreit. Dann am besten, wenn die Bundesregierung jetzt noch keine abgestimmte Position hat, so habe ich Frau Unkrath gerade verstanden, hätte ich ganz gerne gewusst.
Herr Rinke, Sie haben das völlig falsch verstanden, sondern wir haben ja hier eine sehr abgestimmte Formulierung Ihnen da gerade dargebracht. Und Sie wissen ja auch, dass die Bundesregierung in dieser Frage immer, wie in fast allen anderen Fragen auch, darf ich zusetzen, einer Meinung sind und auch einheitlich agiert und spricht. Und das war auch immer beim Thema der Zölle oder der drohenden Schutzzölle für Elektrofahrzeuge aus China so. Und ich glaube, ich bin den Halbsatz mehr, da ich anders als Frau Ungrad im Bundeskabinett gewesen bin und die Möglichkeit hatte, mit allen Protagonisten dort kurz zu sprechen, hatte ich einen Informationsvorsprung, den ich jetzt auch gnadenlos ausgenutzt habe.
Ich möchte auch noch mal ergänzen, dass ich das nicht gesagt habe, sondern gesagt habe, dass wir uns zu Details noch nicht äußern.
Gut, wenn ich dann konkreter nachfragen darf.
Mit neuem Anlauf auf anderer Grundlage.
Was passiert bis Anfang Juli? Wird sich die Bundesregierung in diese Gespräche auch einschalten oder überlässt man das jetzt der EU-Kommission und China, darüber weiter zu verhandeln?
Erstmal ist es daran, die EU ist der Gespräch ist erstmal für die Handelspolitik der Europäischen Union zuständig und das sind die Ansprechpartner für die chinesische Seite und diese Gespräche, da ermuntern wir alle Seiten, die konstruktiv zu führen. Ob es dann eine Hilfe erwünscht ist, da würden wir uns nie verschließen, die ist aber im Augenblick nicht abzusehen, sondern das sind Gespräche, die zwischen Brüssel und der chinesischen Seite zu führen wären. Und alles Weitere muss man dann abwarten.
Hat sich Herr Nienhaber und Frau Dunkel noch zu dem Thema oder hat sich erledigt? Oder? Gut. Weitere Fragen dazu habe ich auch nicht übersehen. Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Viehwege noch mit einem anderen Thema.
Ich bleibe aber beim BMWK. Es ist vorgestern die neuen Zahlen für das EEG-Konto bekannt geworden. Demnach muss der Bund über 2 Milliarden Euro im Mai zahlen für das EEG. Auch die Kosten für den Bund sind auf über 3 Milliarden gestiegen. Im Mai ist es für das BMWK besorgniserregend. Gibt es eventuell auch einen Bedarf, hier gesetzlich nachzuschärfen?
Die Übertragungsnetzbetreiber monitoren ja den EEG-Finanzierungsbedarf und sind dazu fortlaufend im Austausch mit dem Bund. Die Kosten der erneuerbaren Energien sind ja volatil, weil sie stark von der Entwicklung der Strompreise abhängen, vom Wetter und verschiedenen anderen Aspekten, sodass es sich kurzfristig Änderungen ergeben können, auch Größenordnungen anders ergeben können, aber die Summe letztendlich erst zum Jahresende vorausgesagt werden kann. Insofern kann ich mich konkret zu dieser Summe noch nicht äußern. Wir sind natürlich in Gesprächen mit den Übertragungsnetzbetreibern, wie gerade gesagt. Generell geht es ja so, dass wir die EEG-Umlage abgeschafft haben, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, um die Unternehmen zu entlasten. Und dabei bleibt es auch, es gilt, der Bund kommt seinen Rechtsverpflichtungen nach und hält sein Versprechen. Private Haushalte und Unternehmen zahlen weiter keine EEG-Umlage. Das ist jetzt Sache der Bundesregierung beziehungsweise Sache des Haushaltes. Was die Entwicklung des Preises vielleicht angeht, würde ich noch dazu sagen, dass sich der Preis ja vor allen Dingen sehr ein bisschen höher ist, vor allen Dingen auf die Altanlagen stützt. Die nehmen einen Großteil der Kosten mit. Die neueren Anlagen sind viel günstiger, was den Faktor angeht, 14 Mal günstiger, was die Förderung angeht. Insofern ist die Preisentwicklung langfristig gesehen, bleibt sie gleich, beziehungsweise wird sie auf jeden Fall nicht ansteigen.
Nachfrage? Nur eine Frage, wenn das Geld aus dem KTF kommt, ist da nicht die Sorge, dass an anderer Stelle Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen?
Wie gesagt, das ist, wir kommen unseren Rechtsverpflichtungen nach und dabei bleibt das.
Und dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Frau Wiefgaha hat eine Frage zum Verbraucherschutz. Wer sich da angesprochen fühlt, kann sich, glaube ich, schon mal in Position begeben.
Und zwar möchte Frau Ministerin Lemke gegen sogenannte Mogelverpackungen im Supermarkt vorgehen. Und wir würden gerne fragen, warum ist das nötig und was möchte die Ministerin gerne ändern?
Ich fürchte, das muss ich Ihnen nachreichen, aber ich denke, das sollte ich noch innerhalb dieser Pressekonferenz machen können. Alles klar.
Dann mache ich erstmal mit Frau Büsker weiter, die auch noch ein anderes Thema auf Lager hat.
Jo, und ich bräuchte wieder das Landwirtschaftsministerium.
Bitte. Ich bitte um Entschuldigung, da habe ich das logistisch jetzt nicht durchschaut.
Und zwar geht es um das Thema Glyphosat. Die Bundesratssitzung am kommenden Freitag, da soll ja die Pflanzenschutzanwendungsverordnung geändert werden. Können Sie einmal darstellen, warum genau diese Änderung notwendig wird? Und wie Sie auf den Vorstoß verschiedener Bundesländer schauen, die Anwendung von Glyphosat auch in Wasserschutzgebieten möglich zu machen.
Ja, sehr gerne. Glyphosat wurde ja im letzten Jahr von der EU-Kommission wieder genehmigt. Entsprechend mussten die Verordnungen in Deutschland angepasst werden. Das haben wir, damit es schnell geht, in einer Schnell- oder Eilverordnung gemacht, die allerdings läuft bis jetzt nur noch Ende Juni. Das heißt, ab dann brauchen wir eine neue Verordnung, die dann auch quasi für den Rest der Genehmigungsdauer beziehungsweise also zumindest erstmal fortlaufend gilt. Die ist jetzt gerade im Bundesrat, wird da beraten. Da gab es Da gab es Beschlüsse, dass die Verordnung, so wie sie eingebracht wurde, nochmal geändert werden sollte. Das ist jetzt natürlich Sache des Bundesrates. Da kann von unserer Seite wir nur sagen, dass es natürlich ein Problem ist, wenn dann hinterher die Verordnung gar nicht kommt, weil es sozusagen keine Einigung gibt, weil dann auch die Eilverordnung nicht mehr gilt und es dann sozusagen zurückgeht auf den ursprünglichen Zustand, nämlich, dass dann Glyphosat komplett verboten ist. Und ja, das wäre sozusagen dann sicherlich weder im Sinne der Antragstellerinnen und Antragsteller, noch dann sicherlich auch im Sinne der Landwirtschaft, die ja jetzt sicherlich auch eine Planungssicherheit brauchen, um ihre Felder weiter bestellen zu können.
Nehmen wir an, es gelingt eine Einigung und der Bundesrat verständigt sich auf den Antrag, den der Agrarausschuss so eingebracht hat, also auch die Möglichkeit in Wasserschutzgebieten. Was würde das für die Bemühungen der Bundesregierung bedeuten, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln insgesamt deutlich zu reduzieren?
Das kann ich jetzt nicht beziffern, inwieweit, also wie viel das dann tatsächlich bedeuten würde. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese Bestimmungen, die da drin sind, ihren Sinn und Zweck haben, um eben die Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren, gerade in vulnerablen Gebieten wie Wasserschutzgebieten. Und deswegen ist das entsprechend, diese Bestimmungen sind die da drin. Wohlgemerkt sind auch Bestimmungen, die vorher schon gegolten haben. Die sind jetzt nicht neu, die waren auch schon von der Vorgängerregierung entsprechend eingebracht worden. Insofern wäre es natürlich, wie gesagt, auch gerade im Sinne der Planungssicherheit gut, wenn das auch so bleiben würde.
Eine Nachfrage von Herrn Jung.
Ja, vielleicht könnte uns das Bundesumweltministerium auch nochmal sagen, ob es Bedenken gibt angesichts der Möglichkeit, Glyphosat in Wasserschutzgebieten einzusetzen.
Das Bundesumweltministerium ist, glaube ich, gerade an zwei Fronten, kämpft gerade an zwei Fronten.
Willst du noch fragen?
Ja. Thematisch.
Ja, jetzt haben Sie mich insofern...
Moment, jetzt kriegen Sie erstmal noch einen Ton, weil ich nicht wusste, wo Sie landen.
Jetzt haben Sie mich insofern erwischt, als ich gerade versucht habe, mich um die eben angekündigte Nachlieferung zu kümmern und jetzt nicht den Ausführungen des Kollegen gleichzeitig gelauscht habe. Aber soweit ich weiß... sind wir in dieser Sache auf einer Linie?
Nämlich?
Wie gesagt, ich habe den Ausführungen des Kollegen gerade nicht lauschen können.
Also Sie wissen nicht, auf welcher Linie Sie da sind.
Nein, das ist jetzt ein netter Versuch. Aber
vielleicht kann doch das Ministerium noch mal, also das zuständige Ministerium noch mal kurz sagen, um welche Linie es geht, damit wir alle wissen, worüber wir reden.
Also nochmal Glyphosat, welches nun in die neue laufende und dann bestehende Verordnung eingebracht werden soll und dass beispielsweise auch Ausbringungsverbote in Wasserschutzgebieten bestehen bleiben, was unser Wunsch wäre, anders als es jetzt teilweise eben im Bundesrat die entsprechenden Anträge gibt.
Ich wollte ja eigentlich wissen, welche
Auswirkungen... Wollen Sie jetzt ergänzen dazu dann?
Nein. Okay. Welche Auswirkungen fürchten Sie dann, wenn Glyphosat in Wasserschutzgebieten eingesetzt werden könnte, Herr Zimmermann?
Da ich jetzt die aktuelle Debatte im Bundesrat nicht präsent habe, würde ich Ihnen das gerne nachreichen, damit ich mich hier nicht ohne Kontext äußere.
Okay. Können wir das Thema Glyphosat verlassen? Ich glaube, ja, Herr Rinke hat noch... eine andere Frage.
Ich habe noch mal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Und zwar geht es um das Thema Uniper und die Gasverträge, die jetzt gekündigt wurden mit Gazprom. Ich hätte ganz gerne eine Reaktion von Ihnen darauf. A, ob Sie das begrüßen oder nicht. Und B, was die Konsequenzen für die Bundesregierung sein können. Danke.
Ich muss hier an die Kollegin vom BMF verweisen, weil Uniper im Zuständigkeitsbereich des BMF liegt. Das ist
vielleicht. Alles klar.
Ja, alles sehr, sehr flexibel hier. Ja.
Danke, Frau Wievers. Genau, ich kann Ihnen dazu nur sagen, wir haben die Entscheidung des Schiedsgerichts und die Veröffentlichung Uniper zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung war nicht Partei oder Beteiligte am Schiedsgerichtsverfahren. Dementsprechend können wir uns dazu nicht äußern. Und die Entscheidungen liegen in der Verantwortung des Unternehmens. Wir können Sie deshalb nur auf das Unternehmen verweisen.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, es gibt aber doch eine Reaktion oder mögliche Folgewirkung auf die Bundesregierung, weil es um Schadensersatzforderungen geht, die Uniper jetzt gegenüber Gazprom stellen kann und die dann auch dem Eigentümer, nämlich dem Bund, zugutekommen würden. Können Sie dazu was sagen?
Also ich kann mich da nur wiederholen und wir beobachten ja und nehmen die Entscheidung des zur Kenntnis, aber wie gesagt, ist eine Entscheidung des Unternehmens.
Das Thema können wir, glaube ich, auch verlassen. Das wird noch nichts. Herr Jessen hat noch eine Frage zu einem anderen Thema.
Ja, da bin ich froh, dass Herr Zimmermann noch vorne sitzt. Die Frage geht an ihn, bezieht sich auf den von der Union gewünschten Untersuchungsausschuss zur Frage, ob bei der Verschiebung des Atomausstiegs in irgendeiner Weise getrickst, in Anführungsstrichen, wurde. Ist das eigentlich, das ist meine Lernfrage, eine Thematik, die einzig und allein das zuständige Wirtschaftsressort betrifft, oder haben fachlich, inhaltlich, hat auch das BMUV als für die Atomaufsicht eine innere Zuständigkeit und hat von sich aus geprüft, ob bei den Ausstiegsdaten alles mit rechten oder weniger rechten Dingen zugegangen ist.
Genau, vielleicht fange ich mit Ihrer Frage nach den Zuständigkeiten an. Sie sprechen zu Recht die zwei Häuser BMWK und BMUV, also Bundesumweltministerium, an. Damals, kurz nach Ausbruch des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, haben das Wirtschaftsministerium und das Umweltministerium gemeinsam, aber in der jeweiligen Zuständigkeit, die Sache geprüft, inwiefern auch Atomkraftwerke in einer Energiekrise, insbesondere eher in einer Gasversorgungskrise, treffender gesagt, einen Beitrag liefern können. Und die Zuständigkeiten waren Energieversorgungssicherheit, Wirtschaftsministerium und nukleare Sicherheit, das Bundesumweltministerium als oberste Atomaufsicht. Damit dann zum Untersuchungsausschuss, also was, wie Sie es jetzt formuliert hatten, die Frage, ob da etwa getrickst wurde, betrifft, das kann ich klipp und klar mit Nein selbstverständlich nicht beantworten. Wir haben auch schon mehrfach geäußert, dass wir immer entlang der Sache, aber eben auch der gebotenen Anforderungen, die sich aus der nuklearen Sicherheit ergeben, geprüft haben. Wir haben das damals auch sehr frühzeitig transparent gemacht. Der gemeinsame Prüfvermerk von Wirtschaftsministerium und Umweltministerium ist seit dem 8. März 2022 veröffentlicht. Im Jahr 2022 gab es dann auch umfassende öffentliche Diskussionen, sei es in Medien oder auch im Deutschen Bundestag. Wir haben da schon sehr viele Fragen auch beantwortet. Es gab dann auch eine Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz, die wir mit umfassender zur Verfügungstellung von Unterlagen im September 2022 beschieden hatten. Und das war damals auch öffentlich bekannt, dass wir viele Unterlagen herausgegeben haben. Es ist allerdings festzustellen, dass man sich von Seiten der Opposition jetzt zunächst 1,5 Jahre lang nicht für diese Unterlagen interessiert hatte. Dann gab es jetzt Ende April eine erneute Berichterstattung. Das war am 25. Ich war ja auch am 26. hier in der Regierungspressekonferenz und habe mich ausführlich dazu geäußert. Insofern will ich Ihnen da jetzt detaillierte Wiederholungen ersparen. Aber wie Sie vielleicht wissen, ist am Tag darauf nach dieser Berichterstattung die Umweltministerin persönlich in eine Sondersitzung des Umweltausschusses gegangen und hat dort Fragen beantwortet und anhand der Originaldokumente, die in diesen Berichten vom 25. April referenziert wurden, erläutert, warum die Vorwürfe aus unserer Sicht eben überhaupt nicht zutreffen. Diese Originaldokumente sind auch veröffentlicht, zusammen mit einem FAQ finden Sie auf unserer Webseite. So, insofern, was diesen Untersuchungsausschuss betrifft, aus unserer Sicht ist es selbstverständlich das Recht der Opposition, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Ich kann aber nur wiederholen, dass aus unserer Sicht die Fakten längst auf dem Tisch liegen, dass wir von Anfang an auf Transparenz gesetzt haben. Insofern sehen wir dem Untersuchungsausschuss mit dem gebührenden Respekt entgegen, aber durchaus auch gelassen. Wir sind mit uns im Reinen, was die damaligen Entscheidungen betrifft, absolut im Reinen. Und insofern will ich mich vielleicht jetzt nur kurz kritisch zu einem Aspekt äußern, den wir immer wieder feststellen mussten. Das ist tatsächlich zu Verharmlosungen der Atomkraft kam seit 22 oder auch jetzt in der aktuellen Debatte. Also wenn so getan wird, dass die Entscheidungen, die damals im Umweltministerium in diesem Kontext getroffen wurden, irgendwie parteipolitisch gewesen seien, da kann ich nur sagen, Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie. Das ist eine objektive Tatsache und nicht politische Ansichtssache. Insofern sollten alle, wie auch immer sie zur Atomkraft stehen wollen, ist völlig in Ordnung, irgendwie Atomkraft zu wollen. Aber man sollte schon aufrichtig mit der objektiven Tatsache umgehen, dass es sich um eine Hochrisikotechnologie handelt. Insofern sehen wir auch den Vorwurf kritisch, beziehungsweise ich würde sogar sagen, das ist grober Unfug. Wir hätten da nicht zum Wohle des Landes entschieden. Denn ich habe mehrfach schon oder auch Kolleginnen und Kollegen gesagt, oberste Prämisse unserer Prüfungen war die nukleare Sicherheit. Und da stehen wir dazu und das ist auch sehr gut so, dass wir es ernst damit nehmen. Und nukleare Sicherheit, lassen Sie mich das nur ganz kurz noch sagen, das ist vielleicht ein etwas abstrakter Begriff, aber worum geht's da? Da geht's um Schadensvorsorge für Menschen, zu denen wir auch staatlich verpflichtet sind. Und letztlich, um es mal ganz deutlich zu sagen, geht's um den Schutz der Menschen. Und wenn der Vorwurf sein sollte, dass wir das ernst genommen haben, dann ziehen wir uns diesen Schuh gerne an.
So, dann vielen Dank für die ausführliche Antwort. Nachfragen haben sich jetzt daraus nicht mehr ergeben, weil
die, nein, mich ist, mich erfreut die Ausführlichkeit der Antwort. Das ist schön, dass man das auch erleben darf. Dankeschön.
So, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich hoffe ja noch auf eine Nachlieferung zur Mogelpackung für die Kollegin von RTL, NTV. Und dann habe ich noch, sie hatte ich noch, sie hat sich auch noch gemeldet. Und dann Herrn Rinke.
So. Ja, ich hatte noch mal eine kurze Frage an Herrn Hebestreit zum zum G7-Gipfel, weil das ja voraussichtlich das erste In-Person-Treffen des Kanzlers mit der italienischen Ministerpräsidentin und dem französischen Präsidenten seit der Europawahl ist. Da nehme ich an, dass Sie wie üblich den Gesprächen nicht vorgreifen, aber es würde mich interessieren, ob Sie vielleicht sagen können, in der Kommunikation, die Sie zwischen diesen Hauptstädten wahrnehmen, ob Sie da schon irgendwie wahrnehmen, dass die drei Regierungschefs grob auf einer Linie liegen, was die Besetzung der, die anstehende Besetzung der EU Top-Jobs betrifft.
Da kann ich Sie beruhigen. Das wird beim G7-Gipfel keine Rolle spielen. Dafür gibt es ein eigenes Format, nämlich am kommenden Montag den informelle Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union mit den drei Kolleginnen und Kollegen, die Sie gerade genannt haben, und auch auf der G7-Agenda. Und dann werden sich alle drei Herrschaften ja auch wenig später noch in Birkenstock in der Schweiz das Wochenende treffen, werden andere wichtige Themen im Vordergrund stehen und die Spitzenjobs der Europäischen Union stehen dann ab Montag in den Gesprächen.
Da würde ich nochmal nachfragen, da war ich vielleicht nicht präzise. Was ich meinte ist, können das, also was ich jetzt verstehe, ist, damit schließen Sie aus, dass auch am Rande dieses Treffens vielleicht informelle Gespräche zwischen den dreien zu diesem Thema stattfinden?
Ich habe Sie auf das Format, in dem solche Gespräche stattfinden, verwiesen.
Danke.
Frau Wifgar wollte jetzt noch mal ein neues Thema aufmachen. Okay, dann machen wir so. Sie erst bitte. Jetzt.
Das ist, denke ich, auch eine Frage ans BMUV. Genau, und zwar laut Medienberichten gibt es den Vorwurf, dass bei 75 Klimaprojekten in China deutsche Bürger das mitfinanziert haben sollen und dass in einen Schaden von 4,5 Milliarden Euro resultiert hat. Können Sie zu dem Fall etwas sagen? Oder
ja, genau. Also vielleicht kann ich grundsätzlich zu diesem Themenkomplex erstmal erläutern, um was es da geht. Es geht um die Anrechnungsmöglichkeit von Projekten, mit denen die Emissionen, die in der Kraftstoffindustrie bei der Erdölförderung entstehen, reduziert werden. Sie kennen bestimmt alle die Bilder der brennenden Gasfackeln eben über Förderstätten. Und 2018 wurde von der Vorgängerregierung auf Basis der Kraftstoffqualitätsrichtlinie der EU, der Kraftstoffindustrie die Möglichkeit eröffnet, eben Projekte, die derartige Emissionen, die in der Vorkette der Raffinerie entstehen, reduzieren, auf die Treibhausgasminderungsquote anrechnen zu lassen. Diese Projekte, im Fachjargon Upstream Emission Reduction, UER kurz, erwiesen sich in der Praxis, also das System, aber als undurchsichtig und fehleranfällig. Da haben wir bereits das Ende dieses Systems auf den Weg gebracht, eben weil es durch deutsche Behörden nur schwerlich kontrollierbar ist. Die Bundesregierung hat diese Anrechnungsmöglichkeit von UER daher bereits 2 Jahre früher beendet und die entsprechende Verordnung dafür ist bereits in Kraft. Das geerbte fehleranfällige System ist damit abgestellt. Jetzt zu den aktuellen Betrugsvorwürfen, die nehmen wir sehr ernst. Alle in Rede stehenden Vorwürfe müssen schnell und rückhaltlos aufgeklärt werden. Diese Aufklärung betreibt das Umweltbundesamt als das für die Genehmigung und Prüfung der UER zuständige Behörde. Und das Bundesumweltministerium lässt sich vom Umweltbundesamt regelmäßig und eng über den Fortschritt dieser Aufklärung berichten. Und auf unsere Bitte hin hat das UBA, also das Umweltbundesamt, im Mai auch bereits Strafanzeige gestellt.
Gut. Herr Rinke, nochmal.
Ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit. Der BDI hat ein 400 Milliarden Investitionsprogramm vorgeschlagen über die nächsten 10 Jahre mit großen öffentlichen Investitionen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler das als Rückenwind für die Haushaltsverhandlungen für nächstes Jahr sieht und wie er das beurteilt.
Herr Rinke, wie Sie sich vorstellen können, hat der Bundeskanzler diesen Vorschlag zur Kenntnis genommen und viel mehr möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu sagen. Anfang Juli werden die Haushaltsgespräche zu einem Ergebnis kommen und dann werden Sie sehen.
Aber hält er, wenn ich nachfragen darf, den Investitionsbedarf auch für so groß, 400 Milliarden in den nächsten 10 Jahren?
Herr Rinke, ich möchte da nicht auf Einzelheiten eingehen. Es gibt ganz viele Vorschläge im politischen und vorpolitischen Raum dazu. Und am Ende, wir befinden uns mitten in den Haushaltsverhandlungen. Sie kennen die Rahmenbedingungen und im Rahmen dieser Bedingungen sind jetzt alle daran, eine gute Lösung zu finden.
Herr Jung noch dazu?
Ja, kann uns das BMF erhellen, was Sie von dem Vorschlag des BDI halten? 400 Milliarden Investitionsbedarf, Frau Ungrath. Was sagt Ihr Ministerium?
War jetzt das BMF oder das BMWK?
Beide.
Also ich kann mich da natürlich den Ausführungen des Regierungssprechers nur anschließen, dass die Haushaltsverhandlungen laufen und und dann darüber hinaus kann ich Ihnen noch sagen, dass der Minister sich genau zu dem Vorschlag heute auch schon geäußert hat. Auf diese Worte würde ich auch verweisen.
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, der Bund verfügt über hinreichende Einnahmen für erhebliche Investitionen bis 2030. Die bereits erheblichen Anstrengungen können weiter verstärkt werden. Dass es aber auch noch andere Probleme gibt, ich paraphrasiere mal, dass nämlich regelmäßig das Problem besteht, dass aufgrund von langen Planungsverfahren und begrenzten Kapazitäten im Etat bereitgestellte Gelder nicht abfließen können.
Jetzt war Frau Ungrath noch gefragt.
Wir haben das Schreiben bzw. die Äußerung zur Kenntnis genommen und Sie kennen ja die Haltung des Ministers zur Unterstützung der Wirtschaft. Wir haben ja große Unterstützungspakete für die Wirtschaft schon aufgelegt und hierin arbeiten wir weiter und ansonsten kennen Sie die Haltung des Ministers, sie muss nicht wiederholen.
So. Jetzt wäre meine Frage, ob es vielleicht zu den Mogelpackungen noch etwas gibt. Wunderbar, dann haben Sie das Wort, Herr Zimmermann.
Ja, danke. Ich beginne vielleicht mal mit Ihrer Teilfrage nach der Motivation, also warum tätig werden, aus Sicht des
Verbraucherschutzes. Wenn ich noch sagen darf, wir sind schon über die Zeit, ne? Wir sind schon in der Nachspielzeit. Vielleicht können wir es ein bisschen straffen.
Ja, das versuche ich sehr gerne.
Dankeschön.
Danke Ihnen. Also Mogelpackungen sind ein großes Ärgernis. Verbraucherinnen und Verbraucher werden damit in die Irre geführt und darum ist es gut, dass in der neuen EU-Verpackungsordnung auch hierzu Regelungen vorgesehen werden. Bis diese Regelungen aber geltend werden, können bereits früher greifende Maßnahmen durchaus sinnvoll sein. Das Bundesumweltministerium hat einen Gesetzentwurf für weniger Verpackungsmüll, der sich ja auch um das Problem der Mogelpackungen kümmert, letztes Jahr in die Ressortabstimmung gegeben. Und dieser sieht vor, dass die Reduzierung des Inhalts ohne entsprechende Reduzierung der Verpackung unzulässig sein soll. Auch die Vergrößerung der Packung ohne entsprechende Vergrößerung des Inhalts wäre danach unzulässig.
Du, sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Weitere Nachfragen gibt es dazu nicht. Weitere Fragen habe ich heute nicht. Doch, Herr Rinke hat noch eine Frage. Jetzt aber
wenn ich noch ganz schnell eine Frage anschließen darf, geht ans Auswärtige Amt. Geht um westlichen Balkan und Serbien vor allem. Da hat jetzt eine allserbische Versammlung stattgefunden. Ich hätte ganz gerne von Ihnen einen Kommentar, ob Sie glauben, dass das zu der Verständigung auf dem Westbalkan beiträgt oder ob Sie das als problematisch ansehen.
Ja, vielen Dank, Herr Rinke. Die allserbische Versammlung, auf die sich beziehen, war ja am Wochenende. Da gab es auch eine allserbische Erklärung und die finden wir, gelinde gesagt, sehr besorgniserregend und schädlich für Bosnien-Herzegowina, für Serbien und für alle Länder des westlichen Balkans. Denn dort finden sich Äußerungen und Rhetorik, die nicht nur die Integrität Bosnien-Herzegowinas in Frage stellen, sondern eben auch nationalistische Rhetorik sind. Insofern verurteilen wir das und rufen eben alle Akteure, vor allen Dingen aber auch insbesondere Serbien und auch den Präsidenten der Republik Srpska, Milorad Dodik, auf, diese Art von Rhetorik einzustellen und davon abzusehen und nicht die Integrität Bosnien-Herzegowinas auszuhöhlen.
Hat es, wenn ich kurz nachfragen darf, hat es irgendwelche Konsequenzen gehabt, dass der serbische Botschafter einbestellt wurde oder Ähnliches?
Davon kann ich nichts berichten, aber es ist natürlich so, dass diese Länder ja auf dem Weg in die Europäische Union sind und es ist ganz klar, dass so eine solche rückwärtsgewandte und nationalistische Rhetorik natürlich schädlich ist für diesen Weg und das machen wir auch im Gespräch mit den Vertretern dieser Länder sehr klar.
So, jetzt hat eine allerletzte Frage noch Herr Warwick.
Ja, die steht, sollte sogar brav noch auf Ihrem Zettel stehen. Kurze Verständnisfrage, Herr Hebestreit. Der Kanzler hat ja bei seiner Rede am 11. Juni anlässlich des Besuchs von Zelensky seine Rede abgeschlossen mit Slava Ukraini. Das ist jetzt kein völlig unumstrittener Begriff laut der Bundeszentrale für politische Bildung, die ja dem BMI untersteht, wurde dies erstmals als politischer Gruß eingeführt von der Organisation ukrainischer Nationalisten unter Bandera mit den entsprechenden Konnotationen, die Sie auch kennen. Da würde mich interessieren, aus welcher Motivation heraus hat sich denn der Bundeskanzler entschlossen, angesichts dieses historischen Hintergrunds gerade im Bundestag diesen Gruß so zu formulieren?
Ich bin am Überlegen, ob er das im Bundestag gesagt hat. Ich glaube das nicht. Das war der ukrainische Präsident, der das im Bundestag gestern gesagt hat. Aber der Bundeskanzler hat es bei seiner Rede auf der ukrainischen Sicherheitskonferenz oder Wiederaufbaukonferenz gestern gesagt. Und er hat es auch schon im Vorfeld immer wieder gesagt. Das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, als er in Kiew im Jahr 2022 im Juni zu Besuch war. Und ich glaube, man muss sowas immer im Kontext sehen. Und es ist ein Ruf, der nach dem brutalen russischen Angriffskrieg, Überfall auf die Ukraine, diese Würdigung und auch diesen Ruf bekommen hat, der an eine freie, demokratische und auch europäische Ukraine sich wendet. Und ich weiß, dass es die Konnotation, die alte historische Konnotation auch gegeben hat, aber da hat sich der Kontext doch massiv gewandelt. Und alle Versuche, das jetzt in einen solchen Kontext zu rücken, würde ich auch massiv entgegentreten. Und wenn Sie sich in der Welt umschauen, sind es sehr, sehr viele, auch westliche Führerinnen und Führer, die diesen Ruf benutzen, auch in Angedenken des tapferen Widerstandes, den die Ukrainerinnen und Ukrainer gegen den russischen Aggressor leisten.
Noch eine Nachfrage.
Ja, wenn ich den Herrn Hebestreit richtig verstanden habe, ist diese Definition und Herleitung des Begriffs, wie er von der Bundeszentrale für politische Bildung noch 2017 definiert wurde, nicht mehr aktuell plant, denn das BMI entsprechend diese Artikel zu überarbeiten zu lassen, als Behörde, dem das BPP untersteht?
Die Aufgabe der Bundeszentrale für politische Bildung ist es, Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das politische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu fördern. Dies muss unabhängig und parteiübergreifend erfolgen. Das ist die Aufgabe. Und Produkte und Bildungsmaßnahmen werden von der Bundeszentrale für politische Bildung entsprechend dieses genannten originären Auftrages eigenständig konzipiert, beauftragt oder auch durchgeführt. Und deswegen würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich direkt an die Bundeszentrale für politische Bildung wenden.
Aber da möchte ich doch einen Satz ergänzen, Herr Warwick, Sie waren so freundlich zu sagen, aus welchem Jahr die Publikation stammt. Das ist jetzt 7 Jahre her und die Welt entwickelt sich weiter. Und insofern würde ich fest davon ausgehen, dass auch die Bundeszentrale für politische Bildung auch immer wieder aktualisiert, was sie so verbreitet. So ähnlich machen wir das ja auch alle, denn die Welt ändert sich.
Der historische Hintergrund bleibt. So mit dieser hoffnungsweisenden Aussage, dass sich alles anpasst an das, wie sich die Welt ändert, schließe ich die Pressekonferenz und danke alle fürs Kommen.